Für mich ist eine gesunde Beziehung zu Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Baustein für eine gesunde Ernährung, dass man da eben nicht in Verbote reinrutscht. Und das geht durch viele kleine, einfache Sachen. Da muss man noch nicht mal die ganze Ernährung umkrempeln. Ich denke gerne immer in dem Modus, okay, ich habe meine Mahlzeit und was kann ich jetzt noch hinzufügen? Anstelle von was kann ich weglassen, um die Ernährung gesünder und auch darmgesunder zu gestalten.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Luisa, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute im Podcast mit mir zu sprechen. Du bringst ganz viel spannendes Background-Wissen mit. Du bist selber Ärztin, du bist gerade in der Ausbildung zu deinem Facharzt, beschäftigst dich ganz viel mit Ernährungsmedizin, machst da auch die Ausbildung dabei und hast den Background mit deiner eigenen Darmgeschichte in der Vergangenheit. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Interview mit dir. Vor allem, wir wollen heute auf das spannende Thema Ernährung eingehen, was für viele ja so, also einfach so ein absolutes Herzensthema, aber auch so ein Leidensthema tatsächlich ist. Wie kann man jetzt die Ernährung darmgesund gestalten? In manchen Situationen klappt es ja auch nicht, gerade dass darmgesunde Ernährung nicht gut funktioniert. Da würde mich einfach mal interessieren, wie machst du das? Was hast du quasi in der Vergangenheit alles erlebt gehabt, wo es dir noch nicht gut ging? Wie hast du dich dahin gearbeitet, wo du heute bist? Luisa, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auch auf das Thema. Ich glaube, das ist eines der zumindest für mich spannendsten Themen, die es in dem Bereich gibt.
Cool. Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal, wie hast du das gemacht? Wie war für dich früher Ernährung und wie hast du dann rausgefunden, was darmgesunde Ernährung ist und was würdest du heutzutage, sag ich mal, empfehlen, wie man sich ernähren soll, wenn man sein Mikrobiom möglichst divers zum Beispiel gestalten möchte?
Also für mich war es eine ziemliche Achterbahn, muss man ehrlicherweise sagen. Es war nicht von Anfang an für mich klar, okay, ah, das ist darmgesunde Ernährung, so mache ich's und das habe ich jetzt irgendwie 10 Jahre durchgezogen. Mit Ernährung an sich beschäftige ich mich bestimmt schon über 15 Jahre. Da war das Interesse sehr früh da, weil ich es einfach ein super spannendes Thema finde und mir macht es auch super viel Spaß. Hatte aber auch eine Zeit, wo ich ziemliche Probleme oder eine sehr ungesunde Beziehung zu Essen hatte, was dann auch nochmal sich negativ auf den Darm ausgewirkt hat. Ich habe lange an einer Essstörung gelitten und habe sehr restriktiv gegessen, was halt da mit der Erkrankung oft einhergeht. Und auch das kann sich negativ auf das Mikrobiom, auf den Darm, auf die Verdauung auswirken. Und dann kam noch hinzu, dass ich nach einer wie so typisch nach einer Asienreise oder überhaupt einer großen Reise mit Magen-Darm-Infekt, mit einem Reizdarmsyndrom zurückkam sozusagen und da viele, viele Jahre Beschwerden hatte. Deswegen war es für mich kein allzu geradliniger Weg, dahin zu kommen, aber das Interesse war immer da und für mich war dann auch einfach irgendwann sagen wir mal so, die Not da, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich selber so Beschwerden hatte, dass ich mir dachte, okay, ich muss es ja selber in die Hand nehmen. Ernährung ist jetzt in der Ärzteschaft auch nicht das allererste Thema, was man gelehrt bekommt. Und deswegen kam da viel Eigeninteresse und die Beschäftigung mit dem Thema. Und habe auf der Reise ganz schön viel ausprobiert. Und natürlich auch ganz viel angelesen, hat meine Ernährungsmedizin-Weiterbildung zusätzlich gemacht. Genau, und so kam das, dass ich dann peu à peu in die Richtung von darmgesunder Ernährung gerutscht bin.
Wie sah denn die Ernährung dann aus in der Zeit, wo es dir vom Darm her nicht so gut gegangen ist? Hast du da für dich irgendwie herausgefunden, was dir dann eine Erleichterung gebracht hat?
Super restriktiv, was natürlich mit einer Essstörung im Hintergrund nicht gerade das Förderlichste ist. Die war Gott sei Dank dann in Anführungszeichen austherapiert. Also ich hatte meine Therapie abgeschlossen und war eher auf dem Weg, wieder ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Und dann zusätzlich die ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu bekommen, immer weniger Lebensmittel, die man essen kann, ohne ziemliche Beschwerden zu kommen, war eine, sagen wir mal, herausfordernde Kombination. Und das war auch ein langer Teil. Also ich hatte von einer Laktoseintoleranz, Glutensensitivität, Histaminintoleranz, Fructose war auch schwierig. FODMAPs waren auch sehr schwierig. Und am Ende blieb wenig übrig, was ich überhaupt gut vertragen habe. Und das war gar nicht so einfach, da rauszukommen. Und da ist auch immer mein Appell an Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben. Das hört man ja immer wieder. Okay, ich vertrage immer weniger. Es kommen immer mehr Unverträglichkeiten hinzu. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich essen soll. Das sind so die typischen Sätze, die auch ich immer höre. Dass es da teils nicht so einfach ist, wieder ein gesundes Essverhalten reinzukommen. Und ich glaube, da ist es super wichtig, sich professionelle Hilfe dazu zu holen. In meinem Fall war das auch ganz klar mit einem Ernährungstagebuch, was ich auch jedem empfehlen würde, der da einfach nochmal ein bisschen Einblick in die eigene Ernährung haben möchte, um einen Überblick zu bekommen, okay, wie sieht denn überhaupt mein Essverhalten aus? Was esse ich jeden Tag? Nehme ich mir Zeit dafür? Wie sehen die Strukturen aus? Welche Lebensmittel vertrage ich vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch besser oder schlechter? Auch im Zyklus bei Frauen, da gibt's ganz, ganz viel, was einen Einfluss hat. Und dass man da auch nicht nur den Fokus drauf legt, okay, was esse ich gerade, sondern ein riesiger Faktor ist auch, wie esse ich? Richtung achtsame Ernährung oder auch einfach mal Zeit nehmen zum Essen, richtig kauen und das Essen mit Achtsamkeit behandeln. Das ist für mich ein riesiger Faktor gewesen, neben dem Ganzen, was esse ich denn eigentlich? Und genau, das kam ist jetzt ein bisschen in die andere Richtung, nicht von den Lebensmitteln an sich, aber das ist für mich zum Beispiel ein ganz großer Punkt, der mir da sehr geholfen hat.
Ja, da kamst du ja wirklich aber aus der restriktivsten Ecke letztlich, weil FODMAPs, also für all diejenigen, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, das ist quasi die gesamte Gruppe der Ballaststoffe, lange, kurzkettige Zuckermoleküle im weitesten Sinne, die als Ballaststoff für unsere Bakterien dienen können, plus eben Zuckeralkohole, da fallen ganz, ganz viele Lebensmittel drunter, plus Histamin, da bleibt nicht mehr viel übrig auf jeden Fall auf dem Teller. Bin ich mal sehr gespannt, wie du da quasi rausgekommen bist. Das Thema mit dem Ernährungstagebuch ist, glaube ich, ganz spannend für unsere Hörer. Magst du da mal so ein bisschen erklären, also du hast schon gesagt, welche Punkte es wichtig ist, sind da quasi, was man aufschreiben sollte. Wie kriegt man oder wie liest man denn ein gutes Ernährungstagebuch? Also was könnte jetzt jemand, der das hier hört, der vielleicht auch ein Ernährungstagebuch schon geschrieben hat, wie könnte der eine Systematik da finden, was er nicht verträgt?
Also, um mal so eine kleine Vorstellung zu geben, was da alles auf dem Zettel ist. Links ist meistens die Spalte mit der Zeit, mein Frühstück, Vormittagssnack, Mittagessen, Nachmittagssnack, Abendessen, Getränke. Und ich habe auch immer noch Sport und Bewegung mit reingeschrieben. Und dann gibt es den Zeitpunkt, wann esse ich das, was esse ich da und in welcher Menge. Wie ging es mir vorher? Bin ich vielleicht gestresst? Habe ich das während des Meetings gegessen oder irgendwie Streitgespräch mit dem Mitbewohner oder dem Chef gehabt? Wie lange hat mein Essen insgesamt gedauert? Und danach auch, wie ging es mir danach? Wie satt war ich und auch wie hungrig war ich davor? Also satt danach. Und wann kamen Beschwerden? Und das sind erstmal super viele Faktoren, die man da mit notiert. Deswegen ist auch eine Zeit relativ aufwendig. Aber ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, eben nicht nur aufzuschreiben, okay, was esse ich und wann hatte ich Beschwerden, sondern das Ganze ein bisschen ausführlicher zu machen, um wirklich mehrere Sachen mit reinzunehmen, die Beschwerden auslösen können und nicht nur das Essen an sich, weil es halt doch sehr viel feiner ist von der Aufgliederung. Und das wird meistens eine Woche, zwei Wochen geführt. Und viele Menschen berichten schon, während sie das Tagebuch schreiben, dass sie einen deutlich besseren Einblick in ihre eigene Verdauung, in ihr eigenes System, in den eigenen Körper bekommen, weil man plötzlich Sachen connecten kann. Ah, okay, der Kaffee auf leeren Magen am Morgen macht zum Beispiel Beschwerden. Oder wenn ich super spät abends esse, dann habe ich auch starke Beschwerden. Und da kann man auch ein bisschen rumspielen und gucken, wenn ich zum Beispiel das Abendessen schon um 18 Uhr esse und danach nichts mehr oder vielleicht nur noch einen Tee, geht's mir dadurch schon besser. Und dass man da schon viele Stellschrauben an die Hand bekommt, mit denen man bei seiner eigenen Ernährung, mit dem eigenen Körper ein bisschen austesten kann. Und das finde ich auch ganz wichtig. Das muss ja kein starrer Faden sein, den man da entlang folgt, sondern zu gucken, jetzt mache ich vielleicht mal heute das und probiere das frühe Abendessen. Weniger Snacks, keine Softdrinks oder vielleicht nur 2 Tassen Kaffee und nicht 8. Und dass man da so ein bisschen Gefühl für den Körper bekommt. Aber in der ersten Zeit würde ich erstmal sagen, ganz normal weiter essen, so wie immer. Und das einfach mal aufschreiben, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen.
Du weißt vielleicht aus meiner Geschichte, dass ich über 20 Jahre lang an einem Reizdarm gelitten habe und seit über 10 Jahren mit Reizdarmpatienten arbeiten darf. Daraus ist das Smile Hoch 2 Programm entstanden und das darf ich dir jetzt in meinem ersten Buch, Der Reizdarm-Doc, vorstellen. Für alle, die es sich ein signiertes Exemplar sichern wollen, findest du einen Link in den Shownotes. Das Ganze ist vom 7.7.2025 bis 3.8.25 möglich. Das Erscheinungsdatum des Buches ist dann der 26.8. Und mich würde es wahnsinnig glücklich machen, wenn ich dir mit diesem Buch Mut machen kann auf dem Weg zu deinem eigenen selbstbestimmten Leben, wo du wieder deine Lebensqualität dir zurückholen kannst. Hast du dann eine Symptomatik, wie du dann so Ernährungstagebücher durchschaust? Weil wir haben ja unterschiedliche Gruppen, auf die letztlich dann Magen-Darm-Patienten reagieren können. Das heißt, klar, Laktose, Fructose, die FODMAPs, insgesamt Histamin. Scannst du dann quasi so ein Ernährungstagebuch nach solchen Lebensmitteln ab? Oder wie würdest du da quasi auf das, was an Lebensmitteln und an Gewürzen vielleicht, was dann noch aufgeschrieben würde, nach welcher Systematik würdest du da durchschauen?
Ich schaue als allererstes auf die Symptome, weil ich möchte was verbessern und daher brauche ich auch irgendwelche Beschwerden, die wir vielleicht lindern wollen. Deswegen ist da mein erster Blick immer, okay, wann gab es Symptome? Und oftmals ergeben sich da dann schon Systematiken. Zum Beispiel, was du gerade meintest, Blähbauch, Durchfall, Bauchschmerzen. Vielleicht sind da wirklich immer Milchprodukte dabei. Oder vielleicht ist es immer der Smoothie am Morgen mit super viel Früchten und Fruchtzucker, der auch gerne mal zu Durchfällen, Bauchschmerzen oder Blähungen führen kann. Obwohl viele erstmal denken, okay, Früchte, mega gesund. Aber bei Verdauungsbeschwerden kann es halt auch da ein zu viel geben. Und gerade bei Fruchtzucker gibt's eine Schwelle, da hat jeder irgendwann mal Verdauungsbeschwerden, weil unser Darm die Kapazität nicht hat, so viel an Fruchtzucker zu verdauen, also klein zu schneiden und aufzunehmen. Und wenn dann wirklich jeden Morgen zum Beispiel ein Smoothie aus 3 Orangen, einer Banane, Äpfel etc. getrunken wird, kann das schon ein großer Grund für Verdauungsbeschwerden sein. Und so gehe ich meistens vor, schaue erstmal auf der ganz rechten Spalte sozusagen, wann treten Beschwerden auf. Und dann scanne ich durch, gibt's da irgendwelche Sachen, die sich immer wieder wiederholen? Von Essen, von Stresslevel, vom Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme, ist es wirklich das späte Abendessen oder ist es vielleicht auch das späte Frühstück? Ganz viele Leute mit Verdauungsbeschwerden, denen tut's auch gut, relativ regelmäßige Essenszeiten einzuhalten und nicht einmal das Frühstück um 7, dann einmal um 12, dann irgendwie vergessen und erst um 14 Uhr, sondern da sehr regelmäßig zu essen. Und so gehe ich dann meist vor und schaue, wo wiederholen sich irgendwelche Muster und können wir die vielleicht ändern und gucken, ob es dann besser geht.
Ja, das klingt sinnvoll. Also das, was mich immer noch tatsächlich interessiert, ist hier jemand im Urlaub? Hat jemand, arbeitet er an dem Tag? Und für mich tatsächlich gerade bei Frauen einfach noch die Abfrage nach der Periode. Wo sind die gerade im Zyklus? Teilweise lasse ich deswegen auch mal 4 Wochen Ernährungstagebuch führen, wenn wir den Eindruck haben, dass es einfach zyklusabhängig ist. Das sind tatsächlich, finde ich, immer noch ganz, ganz wertvolle Zusatzinformationen. Aber das ist dann auch tricky, das alles rauszulesen.
Ja, aber gibt super viel Sinn, gerade Frauen, auch Richtung Endometriose, gibt es ja auch häufig nochmal eine Überlappung zu den Verdauungsproblemen, aber auch PMS, da dann auch den Blick drauf zu haben, super wichtig.
Wie hast du es dann jetzt geschafft, von dieser sehr restriktiven Phase wieder in eine sehr vielfältige und auch, glaube ich, primär pflanzenbasierte Ernährung zu kommen?
Viel Geduld und viel ausprobieren. Für mich war ein großer Punkt wirklich die achtsame Ernährung. Klar, das löst jetzt nicht alle Nahrungsmittelunverträglichkeiten, aber da habe ich gemerkt, okay, schon in der Stellschraube kann ich ganz, ganz viel machen, dass wenn ich das regelmäßige Essen einhalte, in Ruhe esse, richtig, richtig gut kaue, was auch nochmal die Verdaulichkeit verbessern kann und tendenziell nicht zu große Portionen esse. Das heißt jetzt nicht, dass ich dauerhaft faste, aber das hieß für mich zum Beispiel, dass ich lieber früher esse, nicht wenn ich erst super, super hungrig bin, sondern wenn ich, man kann das zum Beispiel auf einer Skala einteilen, von 0, ich habe gar keinen Hunger und denke auch gar nicht an Essen, über 10, ich bin extrem hungrig, super schlecht gelaunt und ich will jetzt einfach nur irgendwas essen. Und ich habe meistens schon angefangen zu essen, wenn es bei mir so eine 5 bis 6 war, heißt, man denkt gerade immer mehr an Essen, kann sich schon vorstellen, okay, worauf habe ich Lust, aber man hat jetzt noch kein unangenehmes Gefühl im Bauch. Und dann habe ich angefangen, mir was vorzubereiten und habe auch gemerkt, okay, das alleine hilft mir schon, dass wenn ich da auf meinen Hunger achte und dann auch nicht diese Riesenportionen esse, wie wenn ich zum Beispiel einen Hunger von 10 habe, dann riesig viel esse und dann habe ich auf jeden Fall Bauchweh, darauf zu achten. Das war sozusagen eigentlich einer meiner ersten Schritte. Und dann habe ich geguckt, okay, wie viel von den Lebensmitteln vertrage ich? Vielleicht kann ich keinen ganzen Porridge mit 50 Gramm Haferflocken essen und Leinsamen etc., sondern nehme erstmal nur einen Esslöffel. Oder vielleicht vertrage ich nicht 2 Äpfel, sondern esse nur einen Apfel und habe mich da langsam an die Mengen herangetestet. Zum Beispiel auch bei Histamin. Das ist oftmals, also Histamin ist ein biogenes Amin, das ist in ganz vielen verschiedenen Gemüsesorten und auch Obstsorten drin, das ist auch in Alkohol drin, das ist in fermentierten Lebensmitteln leider auch drin, in allen Lebensmitteln, die lange gereift sind oder auch haltbar gemacht wurden durch zum Beispiel geräucherter Fisch, also alles, was in Dosen auch ist, da ist meistens auch viel Histamin drin. Und da habe ich auch viel ausgetestet und geguckt, okay, was vertrage ich davon, was vertrage ich vielleicht nicht so gut? Denn Histamin ist es nicht bei jedem so, okay, alle histaminreichen Lebensmittel verträgt man überhaupt nicht, sondern es ist oft sehr individuell. Bei mir ist zum Beispiel Alkohol eine Sache, die habe ich sehr schlecht vertragen und seitdem lasse ich es auch ziemlich, also ich trinke super wenig Alkohol und merke auch, dass das einen ganz großen Einfluss auf meine Darmgesundheit hat. Wenn ich viel Alkohol trinke, in manchen Italienurlauben, wenn der Aperol doch etwas zu gut geschmeckt hat, habe ich es gemerkt und hatte danach echt wieder für einige Wochen bis Monate Verdauungsprobleme, auch wenn ich sonst nicht viel geändert habe. Deswegen, das war für mich zum Beispiel ein ganz großer Faktor, den Alkohol wegzulassen, der sich auch so positiv auf meinen Darm ausgewirkt hat. Dann Gluten, auch wenn das ja immer so eine sehr kritische Frage ist und ich glaube immer noch nicht ganz geklärt. Bei mir wurde eine Zöliakie ausgeschlossen, also das ist eine Erkrankung, wo Autoantikörper gebildet werden und man darf wirklich sein Leben lang kein Gluten essen. Das habe ich nicht, aber es gibt auch noch verschiedene andere Unverträglichkeiten, zum Beispiel eine Glutensensitivität. Die Sache da ist, dass man keinen festen Test hat, wie zum Beispiel bei der Zöliakie, da kann man den Antikörper messen und dann ist es nachgewiesen oder man entnimmt eine Probe aus dem Darm bei einer Magenspiegelung. Und das habe ich nicht, aber ich habe gemerkt, immer wieder, wenn ich Gluten gegessen habe zu der Zeit, kamen immer wieder Beschwerden. Und das habe ich dann zum Beispiel auch für eine Zeit lang weggelassen und habe immer wieder probiert, wenn ich eine kleine Menge esse, kommen dann wieder Beschwerden, ja oder nein. Und so habe ich mich da auch ein bisschen rangetastet. Und das ging eigentlich durch jede Lebensmittelgruppe durch. Und habe dann langfristig auch gemerkt, wenn ich kleine Mengen von den Lebensmitteln wieder integriere, einen Esslöffel Joghurt. Ich habe wirklich gar keine Milch vertragen, habe nur Hafermilch und Soja getrunken, gegessen als Joghurt. Und habe dann versucht, langsam zum Beispiel Kefir wieder einzubauen. Und dadurch kann man auch die Verträglichkeit langfristig wieder steigern, wenn man die Lebensmittel in kleinen Mengen einbaut.
Das klingt nach einem sehr aufwendigen Weg, würde ich schätzen. Auch einen sehr langwierigen Weg. Wie lange hat das denn bei dir gedauert? Weil ich glaube, das unterschätzen viele und viele sind auch ein bisschen enttäuscht, wenn es dann nach 3 bis 6 Monaten vielleicht noch nicht weg ist.
Jahre. Also ja. Bestimmt 3 bis 4 Jahre. Und das ist auch ganz wichtig. Die Beschwerden kommen ja meistens auch über eine längere Zeit. Und oftmals braucht es auch so lange, bis die Sachen sich wieder, also vollständig weg geht's ja auch nicht bei jedem mit den Beschwerden, aber bis es sich zumindest so weit bessert, damit, dass man damit gut im Alltag zurechtkommt. Und ich kann meinen Weg auch nicht vielen empfehlen, weil ich wirklich selber viel ausprobiert habe und mir relativ spät erst professionell Hilfe dazu geholt habe. Und das war auch definitiv ein Fehler, den ich gemacht habe, weil es dadurch sehr teils unstrukturiert war. Gerade Richtung Histamin oder auch FODMAP, diese fermentierbaren Kohlenhydrate, die auch zu Verdauungsbeschwerden führen können, gerade beim Reizdarmsyndrom, ist es oft gar nicht so einfach, da herauszubekommen, was ist jetzt Low FODMAP, was ist High FODMAP und wie kann ich mich so ernähren, ohne einen Nährstoffmangel zu bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird es so restriktiv und plötzlich rutscht man in Vitamin B12-Mangel rein und Vitamin B6-Mangel, Folsäure, was auch immer. Da gibt's ausreichend Sachen und deswegen auf jeden Fall mit einer professionellen Begleitung das Ganze durchführen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also das auf der einen Seite das restriktiv überhaupt durchzuführen ist schon schwierig, aber das noch nährstoffgedeckt, da kommst du ohne professionelle Unterstützung auf keinen Fall hin, ja, würde ich schätzen. Das wäre dann eher Try and Error. Ja. Okay, das heißt, das, was ich von dir mitnehme, ist, dass du A, sehr bewusst gegessen hast, sehr bewusst auch gekaut hast. Das unterschätzen auch viele. Durch das Kauen kannst du ja Kohlenhydrate schon mal anfangen zu spalten. Und oft sind ja Kohlenhydrate ein Problem bei unseren Reizdarmpatienten, die eben halt gerade auf die Kohlenhydrate gerne ansprechen. Und du hast dann ganz viel für dich ausprobiert. Du hast Lebensmittelgruppen durchgetestet. Magst du da mal sagen, welche Lebensmittelgruppen da für dich relevant sind?
Also für mich war es, wie schon genannt, einmal Histamin, glutenhaltige Lebensmittel. Bei den FODMAPs bin ich die Gruppen durchgegangen und habe da die einzelnen, also FODMAP steht für ein Akronym sozusagen von verschiedenen Lebensmittelgruppen, die diese fermentierbaren Kohlenhydrate enthalten. Und da gibt es dann jeweils Untergruppen und die kann man sozusagen einzeln durchtesten und schauen, okay, ist es vielleicht die eine Gruppe, die ich gar nicht vertrage und die andere klappt bei mir super gut, da muss ich auf die ja nicht verzichten. Dass man da wirklich versucht, möglichst vielfältig die Ernährung zu gestalten und zu schauen, wo die eigene Verträglichkeit liegt im Endeffekt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und zu dem, was bei mir persönlich auch ausschlaggebend war, ich hatte im Endeffekt auch eine Lamblien-Infektion, die dann behandelt wurde und danach ging es mir persönlich schon deutlich, deutlich besser. Und Lamblien ist zum Beispiel häufig nach Auslandsaufenthalten, insbesondere der durchfallgeprägte Reizdarm oder Verdauungsbeschwerden mit der Schmerz, also erhöhte Schmerzsensibilität. Und das war bei mir dann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wow, jetzt geht's mir schon deutlich, deutlich besser. Das war bei mir auch ein ziemlicher Wendepunkt, dass ich da dann sozusagen nochmal eine Ursache gefunden habe, woher die Beschwerden nochmal stärker wurden.
Das fand ich auch extrem spannend. Mit den Lampien, die habe ich am Anfang tatsächlich auch ziemlich unterschätzt gehabt. Ich gedacht, es wäre eher eine seltenere Parasit, den wir bekommen. Und jetzt in den Recherchen für mein Reizdarmbuch habe ich tatsächlich rausgefunden, in den USA hast du 1-7% der Bevölkerung, die Lampien wohl haben. Also hat mich erstmal, ich konnte es gar nicht glauben, dass das so viele sind, habe es dann nochmal mehrfach gegengecheckt. Und das ist tatsächlich, ja, die Zahl ist so hoch und dementsprechend kannst du es auch in einem, sag ich mal, relativ unverfänglichen USA-Urlaub kannst du dir sowas dann tatsächlich einfangen.
Total, von einem eigenen Haustier, Hunde.
Ja.
Auch sehr gerne mal mit Lampen unterwegs. Da muss man noch nicht mal sein eigenes Heim verlassen und kann sich sozusagen schon damit infizieren, was ein Reizdarmsyndrom auslösen kann.
Ja, total spannend. Wie würdest du denn, oder wie pflegst du jetzt deinen Darm? Also wie sieht deine Ernährung aus? Was integrierst du bewusst? Was lässt du vielleicht aber auch bewusst weg oder zumindest nur in kleineren Mengen?
Möglichst vielfältig, was pflanzliche Produkte angeht und zusätzlich auch möglichst keine Verbote. Auch mit dem Background restriktive Ernährung hatte ich so lange, dass ich es nicht mehr möchte. Und für mich ist eine gesunde Beziehung zur Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Baustein für eine gesunde Ernährung. Und dass man da eben nicht in Verbote reinrutscht, gerade auch mit dem Hintergrund, okay, vielleicht vertrage ich das eine weniger gut, was manchmal nicht so easy ist. Aber das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt. Und ansonsten möglichst pflanzlich. Ich esse aber nicht nur, also ich bin weder vegan noch vegetarisch. Ich esse omnivor, heißt alles. Ich esse Fleisch aber relativ selten, aber einfach, weil es mir nicht so schmeckt oftmals. Und legt da den größten Fokus auf pflanzliche Produkte. Heißt, mein Einkauf besteht wirklich zu 75-80% aus der Gemüse- und Obstabteilung, Getreide, Nüsse, Saaten, alles, was da in den Einkaufskorb kommen kann, kommt da bei mir rein. Und da eine große Vielfalt. Es gibt da ja auch die eine Studie vom American Gut Project, die gezeigt hat, dass wenn man mehr als 30 verschiedene Pflanzen pro Woche isst, dass das Mikrobiom diverser war als Leute, die nur unter 10 verschiedenen Pflanzen gegessen haben. Und diese Diversität wollen wir steigern. Die kann auch Verdauungsbeschwerden etc. beeinflussen. Und da versuche ich wirklich darauf zu achten, dass ich über 30 verschiedene Pflanzen pro Woche esse. Und da kann man sich zum Beispiel auch mal, das habe ich auch am Anfang gemacht, einfach mal eine Strichliste führen und gucken, wie viele Pflanzen esse ich denn pro Woche. Und da zählt Gemüse, Obst, Getreide, Nüsse, Saaten, alles als ein Punkt und Gewürze und frische Kräuter als halber Punkt. Bei manchen auch nur ein Viertelpunkt. Und da einfach mal eine Strichliste zu führen, auf wie viel pflanzliche Lebensmittel komme ich am Tag. Und das ist eigentlich schon eine relativ einfache Drehschraube, die man sozusagen drehen kann, um ein bisschen mehr für seine Darmgesundheit zu tun. Und am Anfang kam ich, glaube ich, auf so 12 bis 14 Pflanzen. Und jetzt meistens über 40. Und das geht durch viele kleine, einfache Sachen. Da muss man noch nicht mal die ganze Ernährung umkrempeln, sondern ich denke gerne immer in dem Modus, okay, ich habe meine Mahlzeit und was kann ich jetzt noch hinzufügen, anstelle von was kann ich weglassen, um die Ernährung gesünder und auch darmgesünder zu gestalten. Zum Beispiel noch Saaten über die Bowl streuen oder Saaten und Nüsse über den Salat. Wenn ich nur ein Brot mit Käse habe, vielleicht tue ich noch ein bisschen Hummus dazu und noch Kresse oder eingelegte Zwiebeln obendrauf. Und anstelle vom Weißmehl, raffinierten Weißmehlbrot, nehme ich lieber das Saatenbrot. Dann habe ich da auch nochmal 5 verschiedene Saaten, das sind 5 verschiedene Pflanzenpunkte, habe ich schon wieder was für meinen Darm getan. Anstelle von nur einer Sorte an Nüssen nehme ich eine Nussmischung. Das gleiche mit Saaten. Oder anstelle von einem Salat nehme ich vielleicht eine Salatmischung. Und so kann man ganz einfach mehr Pflanzen integrieren und sowas auch für seinen Darm tun.
Das klingt super sinnvoll und super, super spannend, aber es klingt auch aufwendig, muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, die Veränderung, die du machst, wenn ich einen Salat habe, dann kann ich auch eine Salatmischung nehmen. Das ist einfach, aber ich erlebe in der Realität vieler Menschen, dass die halt gar nicht so unbedingt die Zeit sich nehmen, um zu kochen. Vielleicht auch, dass sie, ja, wenn es gut läuft, vielleicht eine Mahlzeit so richtig zubereiten, manchmal auch vielleicht gar keine. Hast du für die Menschen, die, sag ich mal, eher so leben, auch eine Empfehlung, wie die anfangen können, das zu integrieren? Oder sagst du, nee, tatsächlich frisch kochen, Lebensmittel frisch zubereiten, das ist ein Muss, ohne das kann es nicht darmgesund werden?
Ich glaube, wenn man das so sagen würde, dann würden alle abspringen und hätten keine Lust mehr drauf. Und ich selber kann es auch total verstehen. Ich meine, ich arbeite lange im Schichtdienst und da ist es auch nicht immer einfach, dann noch in der Küche zu stehen. Und ich habe ehrlicherweise auch einfach gar keine Lust darauf. Also bei mir muss alles unter 10, 20 Minuten klappen. Ich stehe nicht über eine Stunde in der Küche, das ist gar nicht meins. Es muss schnell gehen, es muss nährstoffreich sein und es muss auch lecker sein. Und da bin ich ein ganz großer Fan von Meal Prep. Ich bereite mir super viel vor, mache das Ganze meistens innerhalb von 1-2 Stunden am Wochenende oder auch unter der Woche, je nachdem, wann ich arbeite. Und mache dann Gläser, zum Beispiel bereite meinen Hummus vor, bereite zum Beispiel Ofengemüse vor, koche mir schon Kichererbsen, koche mir Hirse vor, mache meinen Overnight Oats und packe wirklich den ganzen Kühlschrank so voll mit vorbereiteten Lebensmitteln, dass ich unter der Woche möglichst schnell mir eine gesunde Mahlzeit zusammenstellen kann. Und oftmals gar nicht vollkommene Gerichte, das auch gerne, sondern echt die einzelnen Zutaten, dass ich mir dann alles zusammenschmeißen kann und mir schnell eine Bowl machen kann. Es muss nicht lange brauchen und man muss auch nicht immer super viel frisch kochen. Und wenn man selbst da keine Zeit oder keine Lust drauf hat oder mal unterwegs ist, dann sind es kleine Sachen, die man auch verändern kann. Zum Beispiel anstelle von den hellen Nudeln die Vollkornnudeln kaufen. Anstelle vom hellen Brot das Vollkornbrot kaufen. Anstelle von nur Haferflocken einen Fünfkornmischung kaufen für das Frühstück. Dann ist es eigentlich genau die gleiche Zeit, die wir aufwenden, aber es ist noch ein bisschen mehr Input von anderen Körnern, Saaten etc. Und so kann man es sozusagen auch gestalten.
Hast du noch einen Tipp, wenn man unterwegs ist? Also wenn du jetzt wirklich keine Möglichkeit hast, dir selber was zuzubereiten und du hast dein Meal Prep daheim vergessen.
Dann kaufe ich, also kommt bei mir auch oft vor, ich habe so ein paar Basics, die ich dann zum Beispiel immer im Supermarkt kaufe. Das ist bei mir meistens eine reife Avocado. Das ist ein Saatenbrot oder auch zum Beispiel Maiscracker oder ähnliches. Aktuell sehr gerne Körniger Frischkäse, auch wenn es keinen Pflanzenpunkt gibt, aber ist zum Beispiel eine gute Proteinquelle oder auch gekochte Eier, die man sich kaufen kann. Ein Aufstrich, ein Hummus zum Beispiel, da so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe achten. In vielen ist leider mittlerweile viel Zucker drin. Das ist auch eine Sache, auf die ich eigentlich verzichte, gar nicht so wirklich aktiv. Also ich esse auch ein Eis, ich esse irgendwie bei meiner Oma ein Stück Kuchen. Aber ich zu Hause nutze ich wenig Zucker. Auch keinen Agavendicksaft oder Reissirup, was ja gerne mal als gesündere Alternative verkauft wird. Aber im Endeffekt halt auch Zucker ist. Ich versuche möglichst mit ganzem Obst zu süßen, wenn ich das mache. Genau, aber zurück zu den Snacks für unterwegs. Avocado, Königer Frischkäse, Saatenbrot, dann zum Beispiel Gurke, Tomate, Karotten und dann Hummus dazu. Wirklich dann einfach eine Tüte mit Gemüsekohlen und das unterwegs essen. Oder auch unterwegs, ich meine, es gibt mittlerweile so viele Bowl-Läden, dass man sich zum Beispiel da eine Bowl zusammenstellt. Das mache ich auch gerne.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Ich würde auch sagen, ich meine, du lebst natürlich in einer großen Stadt. Wenn die Städte dann kleiner werden, nehmen auch die Bowl-Läden leider ab.
Total.
In Karlsruhe ist es schon, wir sind jetzt keine ganz winzige Stadt, es ist auch schon nicht so ganz einfach. Insofern Appell an alle, die zuhören, macht Bowl-Läden auf, weil das muss ich auch sagen. Schmeckt geil, ich finde es super abwechslungsreich. Ja, und du machst definitiv auch was für deinen Darm, wenn die einigermaßen zusammengestellt ist.
Ja.
Wie stehst du denn zu fermentierten Lebensmitteln? War ja für dich dann wahrscheinlich auch ein großes Thema, wenn du mit dem Histamin Probleme hast. Ich persönlich bin absoluter Fan von fermentierten Lebensmitteln. Wie siehst du da den Nutzen? Und kannst du auch so ein bisschen differenzieren? Findest du jetzt ein Wasserkefir genauso sinnvoll wie ein Kimchi? Gibt es da für dich Unterschiede?
Genau, also zu fermentierten Lebensmitteln, auch da möglichst eine große Vielzahl. Das heißt zum Beispiel Kimchi, Sauerkraut, Kefir bin ich ein ganz großer Fan. Das sind so meine Basics, die immer bei mir zu Hause sind. Ich selber fermentiere auch super gerne und ich habe noch Brokkoli, ich habe Blumenkohl, Zwiebeln, Zitronen, Möhren, Radieschen.
Okay.
Habe ich aktuell alles zu Hause, weil es super, super schnell geht. Und auch das ist eine super Sache, die man integrieren kann, wenn man was für seinen Darm tun möchte. Und das Coole daran ist, es wirkt sich nicht nur positiv auf den Darm aus, wenn man fermentierte Lebensmittel isst, sondern kann zum Beispiel auch antientzündlich wirken. Deswegen, die Sachen bringen mehrere Benefits mit und es ist relativ einfach zu Hause umsetzbar. Weil ich finde, es gibt auch coole Produkte, zum Beispiel auf dem Biomarkt mit Kimchi oder Sauerkraut. Ich persönlich finde es oft relativ teuer, deswegen mache ich das lieber selber. Aber ansonsten, wenn man die Zeit dafür nicht hat, kann man natürlich auch darauf zurückgreifen. Und da auch nochmal der Hinweis, die Sachen, die dann nicht gekühlt im Regal stehen, sind meistens pasteurisiert, das heißt erhitzt. Und dadurch sind nicht mehr die Bakterien, die enthalten sind, lebensfähig, und das wollen wir eigentlich, dass sie lebensfähig sind, heißt immer zu den Produkten aus dem Kühlregal greifen oder auch selber machen und darauf achten, dass sie nicht pasteurisiert sind. Das gleiche auch beim Kefir. Aber
genau.
An sich, ich bin ein ganz großer Fan davon. Und Kefir finde ich noch das Coole für alle Leute, die Laktose nicht so gut vertragen. Kefir kann helfen, Laktose besser zu vertragen. Heißt damit kleinen Schritten anfangen und mal schauen, wie viel man davon verträgt, aber das kann auch einigen helfen.
Wenn du über Kefir sprichst, sprichst du jetzt wahrscheinlich explizit über Milchkefir oder würdest du auch den Wasserkefir dazu nehmen?
Ich persönlich spreche da vom Milchkefir, einfach weil ich den auch gerne zu Hause ansetze. Da habe ich auch mal so ein Liter Glas zu Hause stehen, der immer wieder weiterverwendet wird. Wasserkefir kommt drauf an, wie der gemacht wird. Ich finde ihn häufig relativ süß, deswegen trinke ich ihn nicht so gerne, weil meine Süßschwelle mittlerweile, da ich sowieso nicht so viel Zucker benutze, relativ niedrig ist. Es ist für mich meistens etwas zu süß. Das gleiche auch mit Kombucha, beides fermentierte Getränke, aber kann relativ viel Zucker enthalten.
Genau, ja, das ist auch meine Erfahrung. Also mich stört es jetzt nicht immer, aber ich lasse gerade den Wasserkefir, wenn ich ihn ansetze, gerne auch mal länger stehen. Dann ist der Zucker halt weiter reduziert. Aber wenn du es dann zu lange gelassen hast, dann schmeckt es dann doch eher nach Essig. Also da musst du irgendwie die goldene Mitte finden. Okay, das heißt, wir wissen, wir müssen ganz unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel reinnehmen, wahrscheinlich auch unterschiedliche Farben wegen den Farbstoffen, den Polyphenolen. Ist das auch ein Thema oder würdest du sagen, nee, Hauptsache, keine Ahnung, 30 grüne Gemüse tun es auch?
Also wenn man schon 30 grüne Gemüse isst, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Aber ja, das Thema so Eat the Rainbow hört man ja ganz oft und da ist ganz, ganz viel dran. Also was bei mir immer so ein Tipp ist, alles was knallig ist, heißt die knallrote Paprika, die orangene Möhre, die Beeren, gerade Richtung Heidelbeeren, dann die Wildheidelbeeren, wenn man die sozusagen zerdrückt, dass da nicht nur das weiße Fleisch drin ist, also das Fruchtfleisch, sondern dass es so richtig knallig lila ist. All diese knalligen Farben sind Antioxidantien, sind sekundäre Pflanzenstoffe, die da drin stecken, ganz viele verschiedene. Jede von diesen Farben ist zum Beispiel ein anderer sekundärer Pflanzenstoff. Und auch das kann sozusagen Futter für unsere Darmbakterien sein. Neben den Ballaststoffen, die in den ganzen Gemüse, Obst, Saaten, Hülsenfrüchte, die hatte ich noch gar nicht genannt, in den ganzen Sachen auch mit drin stecken, die super wichtig für die Darmgesundheit sind. Die haben wir bisher noch etwas stiefmütterlich behandelt.
Das stimmt, das wollte ich dir vorher noch fragen. Können wir da gerne einsteigen? Wie deckst du denn dann deinen Eiweiß? Also wenn du sagst, du hast vor allem eher pflanzliche Produkte und ich erlebe einfach, je pflanzlicher die Ernährung wird, umso herausfordernder wird es halt, den Eiweiß zu decken, weil gerade bei der veganen Ernährung hast du ja dann deine Haupteiweißquelle immer mit ziemlich viel Ballaststoffen. Und da beißt sich die Katze gerade bei Reizdarmpatienten komplett in den Schwanz. Wie machst du das? Wie kommst du auf deinen Eiweißgehalt? Kannst vielleicht auch, wenn du das magst, sagen, auf wie viel Eiweiß du ungefähr kommst, weil ich weiß, du machst ja auch regelmäßig Sport. Insofern kann ich mir vorstellen, dass du auch einen gewissen Eiweißbedarf halt hast.
Also gerade wenn man sich rein pflanzlich ernährt, ist es vollkommen möglich, seinen Proteinbedarf damit zu decken. Aber es braucht ein bisschen Übung und auch ein kleines Auge darauf, dass man das halt nicht zu wenig davon isst. Deswegen da sich einmal mit auseinanderzusetzen, vielleicht sogar einmal, wenn man nicht gerade in einer Essstörung ist oder frisch irgendwie abgeschlossen, da so ein bisschen vorsichtig mit sich selber sein. Aber da kann es auch manchmal hilfreich sein, für 2-3 Tage die Ernährung zu tracken und zu gucken, auf wie viel Protein komme ich denn da gerade. Und das Thema, also bei mir persönlich, ich esse auch Milchprodukte und viele meiner Proteine kommen auch über Milch und Eier. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Eiern. Und ansonsten viel über Kichererbsen, Hummus, Soja in verschiedensten Formen von Tempeh, Tofu, Edamame, und auch verschiedenen so Quinoa, dass ich lieber den Quinoa nehme als Reis. Weil ich weiß, okay, der hat einfach ein bisschen besseres Aminosäureprofil und einfach etwas mehr Proteine. Und das sind so Kleinigkeiten, worauf ich viel achte. Und wenn ich merke, heute kam ich irgendwie auf gar keinen grünen Zweig, verwende ich auch mal einen Proteinshake. Oder wenn ich einfach Lust drauf habe. Ich persönlich oft auch aus pflanzlichen Proteinen, weil ich es ein bisschen besser vertrage und achte darauf, dass da auch ein großes Thema, da achte ich darauf, dass es zum Beispiel mit Stevia gesüßt ist oder dass es gar nicht gesüßt ist. Weil ich da persönlich, die Daten sind noch nicht so ganz klar, was das jetzt wirklich mit unserem Mikrobiom macht, aber deswegen...
Du meinst die Süßstoffe, was die mit unserem Darm machen.
Ja. Deswegen bin ich da einfach vorsichtiger und weiß auch, dass ich es besser vertrage und versuche da eher drauf zu verzichten. Auch wenn die Studienlage nicht klar sagt, es ist super schlecht, wie das manche Leute so betiteln.
Ja.
Aber ich bin da vorsichtig und versuche es einfach zu reduzieren oder wegzulassen.
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Ich habe aus der Praxis heraus erlebe ich, dass viele meiner Darmpatienten negativ auf die Süßstoffe reagieren. Das heißt, sie kriegen Beschwerden. Und ich habe mich dann auch intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, ja, die Studienlage ist sehr uneinheitlich, beziehungsweise es gibt keine wirklichen Hinweise, dass sie Probleme machen. Aber aus der Praxis, aus dem Alltag würde ich sagen, es scheint schon irgendwas zu geben, was wir offensichtlich noch nicht verstehen, was bei vielen, sage ich mal, zumindest Reizdarmpatienten durchaus auch mal triggern kann. Insofern danke nochmal für den Hinweis. Und da sagst du, Stevia wäre für dich eine gute Alternative.
Ja, also bei mir persönlich Stevia und da ist die, also Datenlage so ein bisschen okayer. Oder auch Erythrit, da macht die Menge was. Also je nachdem, wie viel man davon isst, kann auch das abführend wirken oder zu Blähungen führen. Deswegen da ein bisschen auf die Menge achten. Oder auch ansonsten ungesüßt, das habe ich auch eine lange Zeit, zum Beispiel eine Mischung aus Hanf, Reis, Erbse und Sojaprotein. Aber es ist kein Geschmackserlebnis. Also das schmeckt wie Mehl. Mehl in Mandelmilch. Das ist jetzt nicht so lecker.
Ich finde, Mehl ist noch ein guter Vergleich. Ich finde eher, es schmeckt nach aufgelöster Pappe oder sowas. Also es ist wirklich, ja, das musst du irgendwo unterrühren, ne?
Ja.
Das als reinen Shake ist nicht so geil.
Ja.
Wie stehst du denn zu Pro- und Präbiotika? Also Pro sind ja die lebenden Bakterien, die man auch durchaus einnehmen kann. Und Präbiotika sind dann ja ganz gezielte Ballaststoffe. Ist das für dich ein Thema oder sagst du, nee, macht überhaupt keinen Sinn?
Kommt ganz drauf an, von welcher Ausgangslage wir ausgehen. Primär bei jemandem, der jetzt nicht direkt ein Reizdarmsyndrom hat oder andere Beschwerden, würde ich immer nach dem Prinzip Food First gehen. Also erstmal versuchen, alles über Lebensmittel abzudecken, wie zum Beispiel fermentierte Lebensmittel oder auch eine ballaststoffreiche Ernährung. Das würde bei mir immer im Vordergrund stehen. Aber es gibt, gibt's ja auch gute Daten zu, einige Situationen, in denen Probiotika auch ihre Daseinsberechtigung haben. Reizdarmsyndrom sind, glaube ich, 1,5 oder 2 Seiten mit Probiotika, die aufgelistet werden. Aber auch Richtung Dünndarmfehlbesiedlung, Richtung Hauterkrankungen gibt's mittlerweile immer mehr Daten. Also da kommt ja ganz, ganz viel auf, wo auch Probiotika ihren Sinn haben können. Es ist noch nicht so super, super klar in einigen Fällen, außer zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom mit manchen Empfehlungen. Aber die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und kann man ausprobieren bei bestimmten Indikationen. Und da auch darauf achten, bitte eine gute Qualität zu verwenden, wo wirklich auch eine Stammangabe mit drauf ist, dass die Probiotika-Stämme in Studien geprüft wurden. Weil das, was man mittlerweile alles sowohl bei Social Media als auch in der Drogerie sieht, oftmals weiß man nicht, was für eine Qualität es hat. Oftmals sind die Stämme nicht in Studien geprüft. Man weiß überhaupt nicht, ob die Sachen noch lebensfähig sind, die da drin sind. Und da wäre ich so ein bisschen, also da wäre ich einfach vorsichtig. Weil wir wissen auch nicht, okay, vielleicht kann man damit auch Schaden anrichten. Und deswegen wäre ich da, wenn dann auch qualitativ und nur indikationsbezogen, dass man wirklich weiß, okay, ich habe zum Beispiel einen Blähbauch, das wurde in der Studie geprüft, dann nehme ich auch den Stamm ein.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, für die, die jetzt zuhören und zuschauen, wenn man ein Probiotikum sieht, dann sind da hinten drauf Bakterien angegeben, zum Beispiel Lactobacillus plantarum. Und das sagt erstmal noch gar nichts über das Bakterium aus. Das heißt, man muss darauf achten, dass hinten dran noch meistens eine Buchstaben-Zahlen-Kombination kommt. Und wenn das quasi gegeben ist, dann gibt es in der Regel auch dann Studien dazu. Das heißt, man hat geprüft, ist genau dieses Bakterium, was macht es eigentlich? Und ist es überlebensfähig in der Magen-Darm-Passage? Da haben auch viele immer Ängste, dass die gar nicht dort im Darm ankommen. Es gibt Bakterien, die überleben die Magen-Darm-Passage, die müssen auch nicht speziell verkapselt werden. Und andere, die es nicht tun, da macht es dann zum Beispiel Sinn, dass die halt speziell magenresistent verkapselt sind. Sonst lösen die sich in Anführungsstrichen einfach gerade im Magen auf. Und dann bläst man tatsächlich auch das Geld unnötig zum Fenster raus.
Ja, total. Also da gut drauf achten, was man da eigentlich einnimmt und nicht wahllos irgendwas in seinen Magen-Darm-Trakt reinkippen. Und Richtung Präbiotika, oft die Präparate, die man sieht, haben ja dann irgendwie 1 bis 2 verschiedene Präbiotika mit drin. Ich würde den Fokus eher auf die Ernährung legen, da man da auch einfach nochmal mehr Nährstoffe mit drin hat, wenn man viele verschiedene Sorten an pflanzlichen Lebensmitteln isst, bringt das ja nicht nur Ballaststoffe, sondern auch Nährstoffe, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe und Co. In manchen Situationen kann es aber auch Sinn geben, Thema Flohsamenschalen, auch wieder Reizdarmsyndrom, sowohl Verstopfungen als auch Durchfälle, auch wenn es erstmal immer etwas gegensätzlich klingt, haben zum Beispiel Flohsamenschalen definitiv ihren Platz. Und da bin ich auch ein großer Fan von, gerade bei Patienten oder bei Menschen, die schnell Blähungen bekommen, werden die oft besser vertragen. Oder auch Thema Akazienfasern werden ja auch oft besser vertragen. Die sind jetzt nicht so verdauungsfördernd, aber können als Präbiotikum wirken, also als Futter für die Darmbakterien.
Absolut. Ja, die Flohsamenschalen, der Evergreen für die Reizdarmpatienten. Sie tun definitiv ihr Gutes, gell? Aber es gibt auch einige Menschen, die können es nicht mehr hören, weil es halt in dem Fall nicht immer alles löst, wie es als angepriesen wird. Aber als Stuhlregulator sind die natürlich, definitiv haben die ihre Daseinsberechtigung. Ja.
Es sind natürlich kein Wundermittel, aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich mag es persönlich auch, aber danach werden jetzt nicht direkt alle Beschwerden bei jedem gelöst sein.
Genau. Cool, Luisa, es war ein sehr spannender Podcast. Ich glaube, wir haben alle was gelernt, wie wir uns jetzt gescheit ernähren können, darmgesund, und auch danke für deine Offenheit da deiner eigenen Geschichte gegenüber. Ich glaube, das macht vielen Mut und zeigt, man kann sich von einer sehr restriktiven Ernährung hin zu einer sehr darmgesunden Ernährung entwickeln. Wenn sich jemand über dich jetzt informieren will oder über deine Arbeit, wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Wie erfährt man, was du so treibst?
Am besten über Instagram. Also da teile ich zumindest am meisten. Ich bin auch noch auf anderen Plattformen aktiv, aber Instagram ist so meine Herzensplattform. Einfach unter @dr.luisawerner kriegt man ganz viel für eine darmgesunde Ernährung mit.
Cool. Das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein ganzes Engagement. Und ja, hat mich gefreut, dass du im Podcast bist.
Ich mich auch. Vielen Dank für deine Einladung.